Warum haben wir im Gottesdienst überhaupt so eine Lobpreiszeit, so eine Erbetungszeit? Ich habe mich da früher mal damit auseinandergesetzt und bin irgendwie auf keinen wirklich grünen Zweig gekommen. Dachte dann halt so, ja okay, ist halt Tradition, macht man halt, gehört halt dazu. In letzter Zeit habe ich mich mal wieder neu damit auseinandergesetzt und will euch ein bisschen in meine Gedanken mit reinnehmen. Wenn ich so an früher zurückdenke, dann saß ich oft im Gottesdienst drin, am Anfang so mit dem Gedanken, ja, wozu brauche ich das ganze Gesinge jetzt hier überhaupt? Predigt reicht mir doch eigentlich. Sitzt da rum, singt ein paar alte Schinken, ein paar neuere Sachen zwischendurch. Aber warum? Vielleicht kam ich auch zu dem Gedanken, weil meine musikalische Begabung, die endet damit, dass ich Musik anhören kann. Und nicht wirklich viel damit anfangen konnte, aber ja, ich habe mir in der Zwischenzeit Gedanken gemacht. Habe mir überlegt, was heißt überhaupt Anbetung? Wenn man so von der Definition her guckt, ist Anbetung jemandem oder etwas einen ultimativen Wert zuzuschreiben, was Einfluss auf mein ganzes Leben hat. Und es ist etwas, was tief in jedem Menschen drin ist. In jedem Einzelnen, der auf der Welt rumläuft. Jeder betet irgendwas an, jeder hat irgendetwas, dem er den ultimativen Wert zuschreibt. Bei jedem Mensch ist es im Inneren vorhanden, dass er das braucht. Jemanden, dem er den ultimativen Wert zuschreiben kann. Daraufhin habe ich angefangen nachzudenken und so gemerkt, ja, ich kann da in der Welt ganz schön viel abgucken und lernen. Fußballfans beispielsweise, die wissen, was man macht, wenn man jemandem den ultimativen Wert zuschreibt. Ein richtiger Fußballfan, der bringt zum Ausdruck, dass er hinter seiner Mannschaft steht. Also ich meine jetzt nicht die paar, die im Anzug in der VIP-Lounge stehen, sondern denkt da eher so an die Kanzler der Kurve. Ja, die stehen hinter was. Die haben ihren Fußballverein, da ist im Stadion, da ist Leidenschaft, da ist Power. Im Endeffekt ist es Lobpreis auf höchstem Niveau. Die Texte sind, ja, mal so, aber vom Grundgedanken her. Und wie ist es dann, ja, also ich bin jetzt auch fußballbegeistert, wenn jemand mit Fußball gar nichts anfangen kann, kann das vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Aber dann Samstagabends, das Spiel ist aus, geht nach Hause, geht ins Bett, nächsten Sonntag sitzen wir im Gottesdienst. Boah, und jetzt noch singen, eigentlich irgendwie kein Bock und da jetzt irgendwie irgendwas zum Ausdruck bringen. Und in der Kirche, da geht es nicht nur um irgendeinen Fußballverein, der mal so spielt und mal so, sondern da geht es um den lebendigen Gott, der immer gleich ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir viele Jahre, dass man da sitzt und dann so denkt, ja, jetzt hier groß irgendwelche Lieder singen. Vor 2 Wochen, da habe ich darüber gepredigt, dass Erlebnisse gut sind als Grundlage, um Erfahrungen zu machen. Die Predigt heute habe ich überschrieben mit dem Thema Lobpreis und Anbetung als Grundlage, um unser Herz zu verändern. Ich bin über Psalm 100 gestolpert. Dort heißt es, jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank. Tretet ein in die Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Ja, der Vers 4 hat mich ein bisschen mehr beschäftigt. Was heißt, geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, Dankt ihm und lobt seinen Namen. Das beschreibt so ein Stück weit den Weg in den Tempel rein. Wenn wir uns den Tempel anschauen, den das Volk Israel damals hatte, ja, ich muss erst zum Tor rein, dann durch den Vorhof durch, bis ich zum Heiligtum komme. Wenn ich zu Gott komme, beginne ich mit Dank, gehe in den Lobgesang über und erreiche ihn dann in der Anbetung. Gehe durch die Tore mit Dank, tretet ein in die Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen. Ja, ich komme rein in den Tempel und das Erste soll der Dank sein, wenn ich durch das Tor durchgehe. Beim Dank, da geht es in der Regel um die Taten der Vergangenheit. Beim Bäcker sage ich erst Danke, wenn ich meine Brezeln gekriegt habe. Wenn ich schon davor Danke sage und dann nachher leer dastehe, ist irgendwie ein bisschen ungeschickt. Bedanken tut man sich in der Regel, nachdem man was erhalten hat. Beim Dank liegt der Fokus auf der Vergangenheit. Ich gucke einfach in mein Leben, ja, was hat Gott getan? Ich blicke zurück, was geschehen ist und bedanke mich bei Gott dafür. Beim Lobpreis geht es nicht mehr darum, was Gott getan hat, sondern wer Gott ist. Gottes Charakter steht im Mittelpunkt. Da ist auch die Zeit völlig egal, denn Gott ist zeitlos. Dann ist es so, wenn man mal an sich selber denkt, es tut schon mal gut, wenn jemand Danke sagt. Danke, dass du abgewaschen hast, danke fürs Staubsaugen, danke, dass du Müll rausgebracht hast, danke, dass du unter der Dusche warst, danke, dass du pünktlich warst und so weiter. Es ist schön, wenn man Danke sagt für das, was man getan hat. Aber wahrscheinlich wisst ihr selber, es geht euch noch besser, wenn jemand euch Danke sagt für das, wer ihr seid und wie ihr seid. Und das ist das, im Lobpreis sind wir jetzt angekommen. Wir haben Gott Danke gesagt für das, was er getan hat. Und jetzt geht es darum, ja, danke Gott, wer du bist. Und in der Anbetung ist die Gegenwart Gottes dran. Die Frage in der Anbetung müsste ungefähr lauten, wie reagiere ich auf die Gegenwart Gottes? Was macht die Gegenwart Gottes mit mir? Bewirkt die Gegenwart Gottes auch jetzt auch noch Singen? Oder bewirkt die Gegenwart Gottes eher sowas, dass ich im Fanblock im Stadion stehe? In 2. Könige 17, Vers 33 heißt es, obwohl sie den Herrn anbeteten, hielten sie weiterhin an ihren Göttern fest. Wie es den Bräuchen der Völker entsprach, aus denen sie kamen. Es geht hier nicht um irgendwelche Personen, die an Göttern festgehalten haben, sondern es ging um Personen, denen Gott wichtig war. Heißt es, obwohl sie Gott anbeteten, hielten sie weiter an ihren Göttern fest. Ich habe vorher gesagt, Anbetung heißt, jemandem oder etwas den ultimativen Wert zuzuschreiben. Und wenn für mich irgendwas den ultimativen Wert hat, dann werde ich höchstwahrscheinlich ganz schön viel diesem Wert unterordnen. Und ich glaube, wir kommen dann an ein Problem, wenn hier das Wort obwohl vorkommt. Obwohl sie Gott anbeten, beteten sie weiter ihre Götter an. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn zwei Dinge den ultimativen Wert in meinem Leben bekommen. Es wird nicht gehen, ultimativ kann nur eins sein, irgendeins wird die Überhand gewinnen. Es kann nur eins das Wichtigste in meinem Leben sein. Was ist in unserem Leben, obwohl wir Gott anbeten? Es kann Sport sein. Das heißt jetzt nicht, dass Sport schlecht ist. Sport ist wichtig und ist gut. Also nicht, dass nachher einer heimgeht, ja, okay, ich mache einfach keinen Sport mehr, dass das ja nicht das Wichtigste in meinem Leben wird. Es kann die Karriere sein, die den ultimativen Wert hat. Und wir alles für unsere Karriere einsetzen. Es kann das Geld sein, es kann die Familie sein, es können die Kinder sein und es können auch wir selbst sein. Wir können uns selbst den ultimativen Wert zuschreiben. Es fängt ganz oft mit Selbstmitleid an, dass wir überlegen, ja, wie schlecht es uns geht und was alles nicht passt. Und Selbstmitleid entsteht in erster Linie dann, wenn wir uns selbst auch in den Mittelpunkt stellen. Und dann wird unser Ego den ultimativen Wert bekommen. Aber was passiert, wenn Gott nicht derjenige ist, der den ultimativen Wert hat? Wenn dieses Obwohl größer wird, obwohl sie Gott anbeten, dann ist irgendwann so, ja, nebenbei beten sie noch Gott an. Dass wir überhaupt jemanden brauchen, dass wir überhaupt was haben, was wir anbeten können, überhaupt irgendwas den ultimativen Wert zuschreiben wollen, kommt daher, dass uns was fehlt, dass wir was suchen. 1. Samuel 12, Vers 21 heißt es, betet nicht wieder ohnmächtige Götzen an, die euch nicht helfen oder retten können. Sie sind nutzlos. Wenn ich also Dinge in meinem Leben, die nicht Gott sind, den ultimativen Wert zuschreibe, werde ich nicht finden, was ich suche. Sie sind nutzlos. Aber es passiert immer wieder, dass wir Dinge haben. In der Jugendzeit, der eine oder andere muss sich vielleicht länger zurückerinnern als ich, aber da ist auch so, da hat man so seine Idole, seine Lieblingsstars. Also in meiner Jugendzeit hatte man dann immer die Posters von den Musikern oder Sportlern im Zimmer hängen. Ich weiß nicht, wie das noch 20, 30 Jahre vorher war, aber ich vermute, da gab es Ähnliches, wie man einfach ja, zum Ausdruck gebracht hat, dass man jemand bewundert. Und es ist leider nicht nur so ein Teenager-Ding, das dann einfach aufhört, wo so, ja, während dieser Zeit jemand da ist, wo man das Poster aufhängt, was so den ultimativen Wert hat, wo man so denkt, ja, so will ich werden, das ist mein Traum. Nee, auch später können viele Dinge diese Rolle einnehmen, die wir dann zum Maßstab nehmen, die wir dann zum Ziel nehmen. Einfach deshalb, weil wir was suchen. Wir suchen Sicherheit, wir suchen einen Wert, ich suche meine Identität, ich suche Liebe und ich suche Glück. In unserem Denken sehen wir dann ganz schnell, dass zum Beispiel Karriere uns das alles geben kann. Dass wir was sind, dass wir großes Geld verdienen, dass wir gut dastehen. Wir werden dann geliebt und bewundert und finden das Glück. Aber Gott sagt uns, dass es nutzlos ist. Wir suchen das und der zweite Punkt ist, wenn wir was dem ultimativen Wert zuschreiben, fangen wir an zu opfern. Wenn wir was anbeten, werden wir anfangen, was dafür einzusetzen. Wenn wir nochmal die Karriere als Beispiel nehmen. Erstens fange ich dann an, jede Menge Zeit zu opfern. Ich opfere meine Gaben. Nach einer Weile fange ich an, Geld zu opfern, meine Beziehungen, wenn es blöd läuft, noch meine Ehe und die Beziehung zu meinen Kindern. Und irgendwann, spätestens am Ende vom Leben, stelle ich dann fest, ja, ich habe diesem ultimativen Wert alles geopfert, was ich hatte, aber ich habe gar nicht bekommen, was ich eigentlich wollte. Gott hat uns Menschen als Anbeter geschaffen. Gott hat gesagt, ja, der Mensch, der muss einer sein, der anbetet. Gott hat sich natürlich dabei gedacht, dass er derjenige ist, der angebetet wird, aber wir haben ziemlich schnell andere Dinge gefunden. Aber er hat gedacht, ja, betet mich an. Ich bin das Einzige, das es Sinn macht, anzubeten. Wenn ich der Einzige bin, bei dem es gibt, was du brauchst. Ich bin der Einzige, bei dem du anbetest und nachher erfüllter bist als davor. Wie ich vorher schon gesagt habe, es wäre jetzt falsch zu sagen, okay, Karriere, Sport und so weiter, Familie ist alles nichts, können wir alles ganz bleiben lassen. Das sind alles gute Sachen, solange sie nicht den ultimativen Wert bekommen. Das beginnt dort, wenn wir anfangen, viel zu opfern und merken, nachdem wir was geopfert haben, sind wir leerer als zuvor. Wenn wir hergehen und was opfern und dann merken, auch bringt nichts, ist es halt nicht so, dass wir einfach wieder auf Null zurückfallen, sondern wir fallen tiefer. Und das geht dann immer weiter und irgendwann brauchen wir ganz schön viel Anstrengung, dass wir überhaupt wieder so auf Null-Level, auf einigermaßen eine Ausgeglichenheit kommen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass die Anbetung die Reaktion ist auf die Gegenwart Gottes. Und diese Reaktion, die muss ja irgendwie zum Ausdruck kommen. Eine Reaktion kommt immer erst, wenn irgendwas passiert. Und eine Reaktion ist beispielsweise Dankeslieder zu singen. In einer Haltung, die auch dieser Reaktion entspricht. Wenn ich Dankeslieder singe und dann halt einfach so ein bisschen vor mich hinsinge, dann ist es irgendwie, das passt nicht zusammen, die Haltung mit dem, was ich tue. Und es war ein Lied, das mich da ins Nachdenken gebracht hat. Dieses Lied, das wir vorher gesungen haben. Was heißt, was ich da interessant finde, warum das Lied wahrscheinlich mich auch so ein Stück weit angesprochen hat, das war mal was anderes wie die meisten Lieder. Denn es ist aus der Perspektive Gottes gesungen und nicht aus der Perspektive meistens ich singe zu Gott, sondern eher so, Gott sagt mir was. Du bist mein Kind, ich bin dein Vater. Verbring Zeit mit mir, ihr seid meine Söhne, ihr seid meine Töchter. Ich flüstere dir zu, dass ich dich liebe und es hallt für immer nach. Trink von meiner Liebe, denn nichts ist besser. Ich singe und tanze, wenn ich an dich denke. Und ich denke immer an dich. Du solltest auch singen und tanzen, wenn du an mich denkst. Dafür habe ich dich gemacht. Töchter und Söhne, fühlt meine Freude, ihr seid meine Schätze. Ich habe euch freigekauft. Neues Leben hat begonnen. Ich suchte dich, du warst verloren, aber du warst mir die Mühe wert. Wie schaffe ich das im Alltag und am Sonntag, eine klare Perspektive auf Gott ausgerichtet zu haben? Dass mein Leben auf Gott zentriert ist und nicht auf mein Ego, auf die Dinge, die ich brauche und will. Satan war der Erste, der sein Leben nicht mehr auf Gott ausrichten wollte, sondern auf sich. Er hat angefangen, sich anzubeten. Und hat dann so überlegt, ja, bin ich eigentlich der Einzige, der so schlau ist und merkt, dass es viel besser ist, wenn man sich selber anbetet. Gucken, ob ich jemand anderes davon auch überzeugen kann. Ging los, hat mal Adam und Eva besucht. Ja, hey, Gott will euch eigentlich nur klein halten. Er will nur, dass ihr ihn anbetet, dass er euer Potenzial nicht entdeckt, was ihr eigentlich könnt, was ihr eigentlich selber hinkriegt. Wenn du nach dir schaust, wirst du zu viel mehr kommen. Du musst nicht mehr Gott anbeten, er muss nicht mehr derjenige sein, dem du die Opfer bringst. Die Folge davon ist, dass wir uns auf uns selbst zentrieren, dass wir selber im Mittelpunkt stehen, dass wir stolz werden, dass wir hochmütig werden. Das Problem ist nur, dann bekommen wir im Kampf einen Gegner, auf den wir gern verzichten können. In Jakobus Kapitel 4, Vers 6 lesen wir, so heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Wenn man guckt, was dieses Wort, das hier im Griechischen steht, für das sich Gott entgegenstellt, bedeutet, dann heißt es, in einer Kampfesposition jemandem entgegenzutreten. Da könnt ihr euch ja mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Ihr seid da, stolz und hochmütig, und Gott tritt euch in der Kampfesposition entgegen. Ich denke, jedem ist klar, wie der Kampf ausgeht. Du wirst definitiv den Kürzeren ziehen. Aber Gott stellt sich dir nicht entgegen, um dich zu ärgern. Er stellt sich dir entgegen, weil du ihm wichtig bist. Er kommt nicht, um dich fertig zu machen, weil du dich in den Mittelpunkt stellst, sondern er kämpft um dich. Ich suchte dich, du warst verloren, aber du warst mir die Mühe wert, haben wir gesungen. Ich stelle mich dir entgegen, ich mach's wegen dir. Nicht, weil ich jetzt gerade Bock habe, hier ein bisschen zu kämpfen. Weiter heißt es dann in Jakobus, deshalb ordnet euren Willen Gottes unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Kommt zu Gott. Das ist es, was wir in der Anbetung tun. Die Gegenwart Gottes suchen und darauf reagieren. Zu Gott kommen, in seine Nähe. Das heißt, in Gottes Nähe kommen. Nicht schon da sein und sich in Gottes Nähe fühlen. Und deshalb anzubeten, weil wir uns in Gottes Nähe fühlen. Ja, wenn ich so gucke, ich komme selten sonntagmorgens hier rein und fühle mich voll in Gottes Nähe. Ich stehe selten morgens, nachdem der Wecker geklingelt hat, auf und fühle mich voll in Gottes Nähe. Sondern denke erstmal, oh, jetzt schon wieder. Nee, anzubeten heißt in die Nähe Gottes gehen und er kommt dann entgegen. Das ist das Gleiche wie, ja, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Anbetung ist auch sich auf die Suche nach Gott machen. Anbeten heißt sehr demütig zu werden. Aber demütig sein bedeutet nicht, ja, ich bin ja eh nichts, ich stecke eh immer zurück, ich kann nichts. Das ist Minderwertigkeit. Das hat nichts mit Demut zu tun, das finden wir auch bei Gott nicht. Gott will das Beste für uns und er ist der Einzige, der uns das Beste geben kann. Aber dass ich überhaupt hingehen kann und die Nähe Gottes suchen kann, muss ich mich erstmal damit auseinandersetzen, ja, wer ist der Gott? Für mich ist Gott einfach immer nur, ja, ist halt Gott, der Name. Interessant fand ich, wenn David sich mit Gott auseinandergesetzt hat, da hat er mit Sicherheit ein ganz anderes Bild von Gott gehabt. Deshalb sind wahrscheinlich auch viele Psalmen, in denen Gott das Thema ist. Es gibt über 30 verschiedene Namen in der Bibel für Gott. Es gibt den Gott des Anfangs, den Gott des Rechts, den Gott der Vergebung, den Gott der Höhe, den Gott meines Lobes, ein heiliger Gott, ein lebendiger Gott, der treue Gott, der große Gott, der Gott im Himmel, der Gott des Heils, der Gott der Ewigkeit, der Gott des Wissens, der Herrgott, der Herr des Friedens, der Herr der Gerechtigkeit. Das waren jetzt ein paar von den Namen. Aber bei uns ist oft, ja, Gott ist halt Gott. Wir setzen uns gar nicht damit auseinander, ja, wie viele Facetten Gott eigentlich hat. Und wie gerade schon erwähnt, bei uns ist oft Gott groß. Am Abend, morgens, wenn wir aufstehen, ist Gott auf einmal ganz klein. Gott ist uns heute nah und morgen früh ist er uns auf einmal ganz fern. Aber Gott ist ewig und Gott ist unwandelbar. Das kann nicht sein, dass er heute groß ist und morgen klein. Dass heute seine Liebe groß ist und morgen nicht mehr vorhanden. Seine Liebe, seine Treue und seine Stärke, die sind unbeschränkt. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, die ganzen Wahrheiten über Gott, die vergesse ich jede Nacht beim Schlafen. Wenn ich mich so einen Tag über immer mal wieder mit Gott auseinandergesetzt habe, mache ich mir das bewusst und am nächsten Morgen irgendwie alles weg. Aber es ist nicht so, dass Gott sich ändert, aber er wird in meinem Herzen klein. Gott ist immer noch der gleiche. Aber mal habe ich einen großen Gott im Herzen und dann wieder so einen ganz kleinen. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, wer Gott ist. Und in erster Linie ist es eine rationale Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, mich daran zu erinnern, wer Gott ist, oder ich lasse es bleiben. Völlig unabhängig von irgendwelchen Gefühlen. Einfach eine ganz rationale Entscheidung. Im Psalm 16, Vers 7 bis 9 lesen wir, wie David sein Innerstes an Gott erinnert, wie er sich neu auf Gott ausrichtet. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Ja, David muss sich mit Gott auseinandergesetzt haben. Sonst kann er nicht sagen, ich weiß, dass der Herr bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden. Er ist an meiner Seite, ja. Eigentlich hat er so das Gefühl, eigentlich, ja, will ich mutlos werden. Aber ich will nicht mutlos werden, weil ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist. Die rationale Entscheidung, nein, ich will das jetzt nicht. Es geht nur, weil David sich mit Gott auseinandergesetzt hat, weil er in seinem Wort geforscht hat. Und so eine Zeit des Lobpreises, so eine Zeit der Anbetung, die Zeit, die wir hier sitzen und singen, die dient dazu, sich bewusst zu machen, wer Gott ist. Die Lieder, die wir singen, sind in der Regel nichts anderes als vertonte Wahrheiten Gottes, die wir in der Bibel finden. Um sich einfach bewusst zu machen, ja, wer ist dieser Gott? David hat sich mit Gott auseinandergesetzt und das, was er erfahren hat, hat er in Psalmen umgesetzt, um in Liedern klarzumachen, das ist der Gott, den wir anbeten. Das ist der Gott, dem wir den ultimativen Wert zuschreiben. Und das müssen wir ihm doch gebührend zum Ausdruck bringen. Deshalb schreibe ich die Psalmen. Wir stehen morgens auf oder kommen morgens hier rein, also ich zumindest, mit oft einem ganz kleinen Gott. Und muss mir erst wieder bewusst machen, ja, wer ist dieser Gott? Dass es der große Gott ist, der immer da war, der immer da sein wird. Und nicht der Kleine, den ich gerade in meinem Herzen habe, mit dem ich eh nichts anfangen kann. Der mich, ja, wo ich so denke, ja, und jetzt soll irgendwas Großes kommen, was will ich da mit dem kleinen Gott jetzt anfangen? Und ich kann mir das gut damit bewusst machen, indem ich mir klar sage, wer Gott ist. Was weiß ich über Gott? Was habe ich über ihn gelernt, wer er ist? Denn die Anbetung, die hält unseren Glauben stark und wahr. Und wenn wir die Psalmen lesen, merken wir auch, bei David war das auch nicht immer der große Gott. Es gibt immer wieder Psalmen, die dann anfangen, ja, Gott, wie lange willst du mich eigentlich noch vergessen? Wie lange soll ich das hier eigentlich noch aushalten? Wie lange soll es mir eigentlich noch so beschissen gehen? Aber wenn die Psalmen dann enden, merken wir, David hat sich immer wieder dafür entschieden, dass es ein großer Gott ist. Er hat sich immer wieder bewusst gemacht, wie groß Gott ist, weil er sich mit ihm auseinandergesetzt hat, weil er ihm Lieder geschrieben hat und gesungen hat. Ich glaube, David wäre nie auf die Idee gekommen, als Riesentöter in die Geschichte einzugehen, wenn er nicht gewusst hätte oder sich immer wieder bewusst gemacht hat, wer dieser Gott ist. Davids Brüder, die waren in der Armee unterwegs und die stehen einem Volk entgegen, die einen Riesenkrieger hatten. 3 Meter groß, bewaffnet bis an die Zähne und jeden Tag fordert er die Israeliten auf, ja komm, schickt einen, der gegen mich kämpft. Wenn er gewinnt, ist der Kampf hier vorbei, wir sind eure Sklaven. Tja, die hatten, glaube ich, alle einen kleinen Gott bei sich. Niemand hat sich getraut. Er musste 40 Tage immer wieder kommen. Und David hat seinen Brüdern was zu essen vorbeigebracht und hat dann mitgekriegt, wie der wieder seine Reden schwingt und meint dann so, ja, was hier eigentlich los ist, wie lange das hier schon so geht. Es kann doch nicht sein, dass der Kasper hier das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt und hier nichts passiert. Das ist der lebendige Gott. Wisst ihr nicht, wie groß der Gott ist? Macht sich dann auf, um gegen den Riesen zu kämpfen. Und der fragt erstmal, hey, was willst du, Winzling, hier mit dem Stock? Sollen wir Hund spielen? Ich bin kein Hund, der jetzt Stöckchen holt. Und David antwortet, ja, vielleicht siehst du nicht richtig. Ich komme hier im Namen des allmächtigen Gottes. Dem Gott von diesem Heer. Dem Gott, den du verhöhnt hast. Und ich bin jetzt hier, um dich den Kopf kürzer zu machen. Was David dann auch direkt in die Tat umgesetzt hat. Ja, da ist einfach das, habe ich einen großen Gott in mir, mit dem ich Riesen töten kann, oder habe ich den kleinen Gott, weil ich mir nicht bewusst mache, wer der Gott ist. In unserem Leben haben wir immer wieder die Riesen, die uns im Alltag begegnen. Aber die Frage ist, mit welchem Gott treffen wir auf sie? Der Kleine, den wir gerade in unserem Herzen haben, oder der Große, wo wir uns bewusst gemacht haben, wie groß er ist? In Zephania 3, Vers 17 lesen wir, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Was Gott für eine Riesenfreude an uns hat, an seinem Volk hat. Das ist auch, was wir vorher in dem Lied gesungen haben. Ja, ich singe und tanze, wenn ich an euch denke, und ich denke immer an euch. Und du solltest auch singen und tanzen, wenn du an mich denkst. Ich bin dein starker Gott, ich bin dein Retter. Ich bin bei dir. Aber wenn wir mit einem großen Gott durchs Leben gehen wollen, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass der Gott groß ist. Denn in unserem Herzen wird er von alleine immer klein. Wir müssen in die Anbetung gehen und uns immer wieder bewusst machen, wer Gott ist. Wenn wir uns die Psalmen anschauen, beginnen ganz viele davon, ja, zu begleiten mit der Harfe, zu begleiten mit diesem Instrument oder mit jenem Instrument. Das sind alles Lieder. David hat Lieder geschrieben. Wir lesen viele Psalmen heute nur. Aber David hat sie als Lieder gedacht, denn er wusste ja auch, ja, dass Musik was mit uns macht. Als er noch ein kleiner Junge war, hat er für Saul Musik gespielt, um ihn zu beruhigen. Er wusste, dass Musik unsere Stimmung ändert. Dass wir auch Musik brauchen, um was anderes wahrzunehmen. Wenn wir uns einen Film vorstellen, den wir angucken, wo keine Musik drin vorkommt, ich glaube, es wäre ziemlich öde. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen würden, den bis zum Ende durchzusehen. Ja, deshalb hat David Lieder geschrieben, nicht einfach nur Texte. Weil er wusste, die wirken ganz anders. Wenn ich jetzt einen Psalm vorlesen würde, oder ich den Psalm vorlesen würde mit Musik im Hintergrund, oder wir den Psalm singen würden, es würde jedes Mal anders auf uns wirken. Aber ich bin mir sicher, wenn ich ihn nur vorlese, bleibt am wenigsten hängen. Deswegen kam ich dann auch zu dem Schluss, ja, die Lieder, die sind ein wichtiger Bestandteil vom Gottesdienst. Die sind nicht einfach nur da, weil man es schon immer gemacht hat. Die sind nicht einfach nur da, dass wir die Zeit ein bisschen voller kriegen, dass wir nicht nach 45 Minuten hier fertig sind, sondern ein bisschen länger hier sitzen können. Nee, die haben einen Sinn. Die sind da, dass ich mir bewusst machen kann, wie groß Gott ist. Dass ich meine Seele besser mit hineinnehmen kann. Denn meine Seele reagiert anders auf die Musik, als wenn ich nur was höre. Ich nehme sie ganz anders wahr, was dort passiert, was ich an Wahrheiten von Gott höre. Denn die Lobpreislieder sind vertonte Wahrheiten Gottes. Ja, wenn du morgens aufstehst und wieder so einen kleinen Gott in deinem Herzen hast, lies deine Bibel, sing Lieder, hör dir Lieder an, um dir die Wahrheiten von Gott bewusst zu machen. Damit du mit dem großen Gott in den Tag gehst, mit dem großen Gott, wie er wirklich ist, und nicht mit dem kleinen, wie er wurde über Nacht in unserem Herz. Amen.